Assalamu alaikum und willkommen zu Salamu Kalam. Mein Name ist Omar al-Attar und in jeder Folge teile ich Lehren und Weisheiten aus Koran und Sunna, die mir dabei helfen, die Herausforderungen der Dunya besser zu bewältigen. In dieser Folge geht es um die Balance zwischen Din und Dunya. Wie sieht dieser Struggle zwischen Karriere und Spiritualität tatsächlich aus? Ist es überhaupt eine hilfreiche Art und Weise, darüber nachzudenken? Und wie sollten wir als Muslime besser über diese Dinge reflektieren? Das Thema, das gut zum Schul- und Uni-Abschluss passt, ist diese Balance zwischen Din und Dunya, dieser Struggle zwischen Karriere und Spiritualität, Zeit, die man der Religion widmet und allem anderen. Es gibt aber etwas, was mich extrem stört an dieser Einteilung, die meiner Meinung nach uns mehr schadet als hilft. Dafür möchte ich, dass wir gemeinsam eine Art Gedankenexperiment machen. Stellt euch einen Muslim oder eine Muslima vor, der oder die von klein auf eine gute islamische Erziehung genossen hat. Diese Person hat mit 8 Jahren den Koran auswendig gelernt. Schon in der Jugend hat er zu Ramadan mit der ganzen Gemeinde als Imam gebetet. Seine Stimme ist auf jedem Handy aufgezeichnet, weil Menschen jedes Mal weinen müssen, wenn er rezitiert. Die Schwester organisiert regelmäßig Schwesternkreise, wo einige wieder zur Religion gefunden haben. Sie haben wieder angefangen zu beten. Sie hat eine Ausbildung als Ärztin abgeschlossen und engagiert sich sogar in Gaza. Und während dem Einsatz dort verliert sie sogar ihr Leben. Was denkst du jetzt? Wie viel Prozent hat sie der Dunya und wie viel der Akhira gewidmet? Stell dir mal so einige Prozente vor. Okay? So. Was denkst du jetzt, wo sie am Ende hinkommt? Jannah? Nein. Tatsächlich kommt sie nach Jahannam. Hä? Wie geht das? Weil in jeder Ayah, die dieser Bruder schön rezitierte, regte sich seine Nefs und sagte, Obba, schau mal, wie ich den Ton getroffen habe. Jedes Mal, wenn Menschen zu der Schwester sagten, Masha'Allah, du weißt so viel, wegen dir habe ich angefangen zu beten. Und da sagte ihre Nefs, siehst du, wie besonders und toll du bist. Und es war genau dieser Satz, der sie jedes Mal dazu bewegte, überhaupt diese Schwesternkreise zu organisieren. Manche würden vielleicht meinen, ich übertreibe, weil schließlich hat er oder sie ihr ganzes Leben Allah gewidmet. Sie hat die perfekte Balance gefunden. Dann lass mich folgenden Hadith vorlesen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, der erste, über den am Tag der Auferstehung gerichtet wird, ist ein Mann, der als Märtyrer gestorben ist. Er wird herbeigebracht und Allah lässt ihn seine Gaben erkennen und er erkennt sie. Allah sagt, was hast du damit getan? Er sagt, ich kämpfte für dich, bis ich als Märtyrer starb. Allah sagt, du lügst. Du hast gekämpft, damit gesagt wird, er ist tapfer. Und das wurde gesagt. Dann wird befohlen, dass er auf seinem Gesicht geschleift und ins Feuer geworfen wird. Dann wird ein Mann herbeigebracht, der Wissen erworben, es gelehrt und den Koran rezitiert hat. Er wird herbeigebracht und Allah lässt ihn seine Gaben erkennen. Und er erkennt sie. Allah sagt, was hast du damit getan? Er sagt, ich erwarb Wissen, lehrte es und rezitierte den Koran um deinetwillen. Allah sagt, du lügst. Du hast Wissen erworben, damit gesagt wird, er ist ein Gelehrter. Und du hast rezitiert, damit gesagt wird, er ist ein Qari. Und das wurde gesagt. Dann wird befohlen, dass er auf seinem Gesicht geschleift und ins Feuer geworfen wird. Dann wird ein Mann herbeigebracht, den Allah reichlich wohlhabend gemacht hat und dem er jede Art von Vermögen gewährt hatte. Er wird herbeigebracht und Allah lässt ihn seine Gaben erkennen und er erkennt sie und gibt zu, sie in seinem Leben genossen zu haben. Allah fragt dann, was hast du getan, um diese Gaben zu vergelten? Er sagt, ich gab Geld aus für jeden Zweck, für den du wolltest, dass es ausgegeben wird. Allah sagt, du lügst. Du hast das getan, damit über dich gesagt wird, er ist ein großzügiger Mann. Und das wurde gesagt. Dann erteilt Allah den Befehl und er wird auf seinem Gesicht geschleift und ins Feuer geworfen. Sahih Muslim 1905a. Wenn jeder von uns das Leben dieser Menschen anschaut, würden wir meinen, sie haben diese Balance geschafft zwischen dem unter Anführungszeichen religiösen und dem weltlichen. Aber warum hat es ihnen trotzdem nicht geholfen, in Jannah zu landen? Vergleicht das mit dieser Geschichte. Ein Mann, dessen Gesicht mit einer eisernen Maske bedeckt war, das heißt, er war voll gepanzert, kam zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und sagte, O Gesandter Allahs, soll ich kämpfen oder soll ich zuerst den Islam annehmen? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, nimm zuerst den Islam an, dann kämpfe. Also nahm er den Islam an und wurde als Märtyrer getötet. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte dann, عَمِلَ قَلِيلًا وَأُجِرَ كَثِيرًا. Er hat wenig gemacht, doch wird reichlich belohnt. Es wird erzählt, dass sich dieser Mann jahrelang geweigert hat, den Islam anzunehmen, obwohl sein gesamter Stamm bereits konvertiert war. Und am Morgen der Schlacht von Uhud wurde ihm plötzlich klar, dass etwas Wahres an dieser Botschaft sein musste. Er nahm den Islam an, griff sofort zum Schwert und eilte zum Schlachtfeld, ohne auch nur ein einziges Gebet verrichtet zu haben. Und als seine eigenen Stammesgenossen ihn gesehen hatten, erkannten sie ihn kaum wieder und sie fragten erstaunt: Was hat dich hierher gebracht? War es Stammesstolz, weil du eben mit uns kämpfen wolltest? Oder war es aus Zorn für Allah und seinen Gesandten? Und er antwortete: Aus Zorn für Allah und seinen Gesandten, sallallahu alaihi wasallam. Und dann starb er. Und der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, bestätigte, dass er unter den Bewohnern des Paradieses war. Und es wird erzählt, dass Abu Huraira seine Schüler immer wieder gefragt hat: Wer hat kein einziges Gebet in seinem Leben gebetet und trotzdem ist er ein Bewohner des Paradieses? Und es war genau dieser Mann. Was sind die Lehren aus dieser Geschichte? Der Mann hat kein einziges Gebet in seinem Leben gebetet, keinen einzigen Ramadan gefastet und trotzdem bekommt er eine reichliche Belohnung bei Allah. Wie viel Prozent also von Din und Dunya können wir seinem Leben oder seinem Alltag irgendwie einteilen oder zuschreiben? Wir merken an diesen Hadithen und Beispielen, dass etwas an dieser Einstellung oder dieser Einteilung einfach nicht stimmt. Und der Grund ist sehr einfach und lässt sich in einem sehr zentralen, essentiellen Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam zusammenfassen. Innamal a'malu bin niyat. Die Taten sind anhand ihrer Absichten. Alles, was du tust, ob es Karriere ist, ob es Beten ist, ob es Fasten ist, ob es Schlafen ist oder Sonstiges, ist nur so gut wie die Absicht, die du dabei hattest. Du kannst ein Leben lang mit Beten verbringen. Wenn deine Absicht nur war, dass Leute genau das über dich sagen, dann wird es dir nichts bringen. Und wenn du dein Leben lang deine Pflichtgebete einhältst, aber deine Karriere für Allah aufbaust, dann wird er dir den Lohn für diese Karriere geben, auch wenn du nicht mehr als genau diese 5 Gebete machst. Es geht also im Islam weniger darum, dass du unter Anführungszeichen Din und Dunya balancierst und viel mehr darum, dass du alles, was du tust, zu einer Ibadah machst, eine Anbetung zu Allah. Das inkludiert deine Schule, deine Arbeit, dein Treffen mit deinen Freunden, die Intimität in deiner Ehe sogar, alles in deinem Leben. Der Grund aber, warum überhaupt diese Unterscheidung von Din und Dunya überhaupt so unterbewusst in uns steckt, ist, weil wir den Umgang mit weltlichen Dingen aus einer westlichen Perspektive gelernt haben, wo eine Top-Karriere, ein super Lifestyle und allen voran deine Selbstentfaltung an allererster Stelle steht. Und das sieht man am allerbesten an diesen ganzen Lifestyle-Influencern, die sich online herzeigen. Und das ist leider oftmals das Ideal, was jeder, inklusive Muslime, oft anstreben. Deshalb kommen auch plötzlich diese Struggles bei Muslimen in ihrer, unter Anführungszeichen, Dunya auf. Und sie sagen Sachen wie: Ich würde doch so gerne so viel reisen, dass ich so frei bin, raus aus dem Hamsterrad komme, meine Familie und mir selbst alles ermögliche, meine kleine eigene Backstube mache, wo ich koche und backe oder herrlich mein eigenes Gym aufbaue, einfach mein Leben leben. Und das alles taucht bei uns auf, weil das der Umgang mit der unter Anführungszeichen Dunya ist, der uns beigebracht wird von klein auf. Und wenn sich Muslime mit diesem Lifestyle nicht komplett identifizieren, weil nicht genug unter Anführungszeichen Din drin steckt, wenden Sie sich an diese ganzen muslimischen Lifestyle-Influencer, die alle paar Wochen auf Umrah fahren und diese tollen Hotels herzeigen mit dem tollen Essen und dem tollen Frühstück. Und sie vermitteln einem das Gefühl: Ja, ich sollte eigentlich auch so viel Geld haben, damit ich auch so oft und auf diese Art und Weise Umrah mache. Sie wollen auch die besten Hijabs, die teuren Abayas und Kandoras und Parfums und Uhren und Rolexe mit einem arabischen Ziffernblatt haben. Das ist aber nicht der islamische Umgang mit weltlichen Dingen. Der islamische Umgang ist, wenn du einfach dein Bestes gibst in deinem Alltag. Das tust, was du am besten kannst und das mit der Absicht, Allahs Wohlgefallen zu bekommen. Wie dein Leben aussieht am Ende, wie reich oder wie arm du im Nachhinein bist, ist dann egal, weil das Ziel war am Ende nie dieser Lifestyle, es war nie das Haus, die fette Karriere oder sonstiges. Es war von Anfang an Allah subhanahu wa ta'ala. Und wenn du diese Dinge kriegst, während du diesen Weg gegangen bist, dann super. Und wenn du sie nicht kriegst und nie kriegen wirst, dann ist das auch okay. Die Sahaba sind das beste Beispiel dafür. Du wirst unter ihnen jene finden, die sehr gut mit Geld umgehen können und reich geworden sind. Und du wirst jene finden, die sehr viel Wissen hatten. Es gibt unter ihnen Ärzte, es gab unter ihnen politische Anführer, es gab Menschen, die einfach nur die Moschee sauber gemacht haben, es gab Mütter, Väter, Krieger und 100 andere Talente, deren Namen wir niemals kennen werden. Manche sind recht spät im Islam gestorben, andere sehr früh. So früh, dass sie nicht einmal mitgekriegt haben, dass Ramadan oder der Hijab überhaupt mal eingeführt wurde. Einige haben die Geschichte verändert und andere wiederum nicht. Denkt ihr aber, sie haben sich darüber Gedanken gemacht, wie viel Prozent Dunya und Din in ihrem Alltag steckt, ob sie ihre, unter Anführungszeichen, Dunya-Ziele erreicht haben, ob sie alles, was sie auf ihrer Vision Wall hatten, überhaupt erreicht haben? Alles ist am Ende des Tages für Allah subhanahu wa ta'ala gewesen. Und was sagt Allah über sie im Koran? Radiallahu anhum wa radu anhu. Allah ist mit ihnen zufrieden und sie sind mit ihm zufrieden. Das Problem also in der Debatte rund um die Balance zwischen Din und Dunya ist die Frage selbst. Die bessere Frage, die wir uns eigentlich stellen müssten, ist: Wie kann ich Allah in allem, was ich tue, dienen? Wie kann ich mit meinem Job, meinem Talent, meinen Freunden, meiner Familie etwas für diese Ummah leisten? Wie kann ich Gutes tun? Ist der Job und die Ausbildung, die ich gerade mache, etwas, mit dem Allah zufrieden ist? Bringen mich meine Freunde, mit denen ich mich ständig treffe, näher an Allah oder weiter weg? Ist meine Art, wie ich mit meiner Familie umgehe, wirklich etwas, worauf ich stolz sein kann? Gebe ich meiner Karriere Vorrang, sodass meine Eltern für meine Zeit betteln müssen? Ich weiß, es ist eine schwierige Umstellung im Denken, aber ein Schritt, den jeder von uns heute schon machen kann, damit wir das schaffen, ist das Gebet. Planst du dein Leben, deinen Alltag rund um das Gebet? Oder muss sich das Gebet rund um deinen Alltag anpassen? Planst du deinen Dhuhr, dein Asr, dein Maghrib, dein Isha? Sagst du zu deinen Freunden, lass uns um 14 Uhr treffen und dann findest du irgendwo dazwischen Platz fürs Gebet? Oder sagst du, treffen wir uns vor Asr und dann gehen wir irgendwo hin? Das ist Taqwa im Islam, dass Allah in allem, was du tust, eine gewisse Präsenz hat. Wie sind die Gespräche mit deinen Freunden? Ist es voller Salams, voller Alhamdulillahs und Masha'Allahs und Allahumma Bariks und Lachen und Freude? Oder ist es eine Runde voller Schimpfwörter, voller Haram und voller Dinge, die du eigentlich für Allah subhanahu wa ta'ala niemals präsentieren wollen würdest? Und du musst dich nicht immer mit deinen Freunden für eine islamische Lernrunde treffen. Es reicht auch schon, wenn ihr füreinander ein guter Einfluss seid. Dass jedes Mal, wenn ihr zusammenkommt, ein Teil von euch Allah näher kommt. Und der größte Beweis dafür sind 7 Menschen. 7 Menschen werden im Schatten Allahs stehen, Yawm al-Qiyamah. Und unter ihnen 2 Muslime oder Musliminnen, die einander um Allahs Willen lieben. Sie kommen um seinetwillen zusammen und sie trennen sich um seinetwillen. Das, was ihr Treffen zu einem Akt der Ibadah gemacht hat, war einfach nur, dass sie ihre Absicht für Allah behielten. Sie haben sich nur auf einen Kaffee getroffen und haben über alles Mögliche geredet. Es war ein schönes Treffen und sie gehen auseinander und Allah ist mit beiden zufrieden. Wie können wir dann sagen, dass das ein Treffen für die Dunya gewesen ist? Es war ein Treffen für die Dunya und die Akhirah. Beides. Allah sagt im Koran, sagt jeder soll basierend auf seiner Shakila arbeiten. Das, wofür uns Allah alle geformt hat. Eine Shakila ist etwas, was im Arabischen man sagt, einen Shakl hat, eine Form. Und jeder von uns wurde anhand einer bestimmten Form erschaffen. Und Allah sagt zum Propheten, wir alle sollen anhand von dieser Shakila arbeiten. Wir alle sollen anhand von dem arbeiten, wofür wir gemacht wurden. Unser Talent, unsere Verfassung oder das, was wir am besten tun können. Aber das Wichtige hier ist die Absicht. Das Wichtigste ist, dass wenn du arbeitest und wenn du dich bemühst, dass du im Hinterkopf immer weißt, dass du auch etwas für Allah subhanahu wa ta'ala voranbringst. Egal ob du Buchhalter, App-Entwickler, Lehrer, Arzt, Polizist oder sonstiges bist. Und dann wird sich auch das wie eine Ibadah, wie eine Anbetung gegenüber Allah anfühlen. Aber das klappt nur, solange die Absicht stimmt und wir nicht unsere Talente nutzen, um auf Biegen und Brechen bestimmten Lifestyles zu folgen, weil sie so verlockend wirken. Egal, wie viel es als unter Anführungszeichen islamisch oder halal betitelt. Und ich schließe mit der wichtigsten Ayah ab, die Allah subhanahu wa ta'ala seinem Propheten sallallahu alaihi wasallam zu dem Thema gab. قُلْ إِنَّ حَيَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Sag wahrlich, mein Gebet und meine Opfergaben, mein Leben und mein Sterben gehören Allah, dem Herrn der Welten. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns erleichtern, alles, was wir in unserem Leben tun, zu einer Ibadah zu machen. Und inshallah versammelt er uns dafür in Jannah. Möge Allah subhanahu wa ta'ala immer unsere Absichten reinhalten. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.